man muss schon schauen, dass man im Friedhof auch so ein bisschen, klingt komisch, auch ein bisschen Lebensfreude mit reinbringt. Also ich habe geweint, wie ich da gestanden bin und steht mal halt dann da so 2 Minuten und weint. Ich kann ja immer nur aus der Sicht des Österreichers sprechen. Ich bin froh, dass wir es hier getrennt hätten. Hätte es aber auch überall anders auf der Welt drehen können. Ich finde, in England gibt es sehr, sehr schöne Friedhöfe und da hätte es ganz, ganz genauso gut funktionieren können, weil auch die, die einen Zugang zum schwarzen Humor haben. Interessanterweise, klingt komisch, egal wo ich bin, schaue ich mir oft Friedhöfe an. Ich war jetzt gerade in Japan und war auch auf einem Friedhof.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über das Ende. Heute wieder aus Wien. Mein Name ist Julia Schnitzlein und ich spreche hier abwechselnd mit meinem Kollegen Konstantin Sacher mit spannenden Persönlichkeiten über Abschiede, Sterben, Tod und den Sinn des Lebens. Heute spreche ich mit einem Mann, der das Erzählen über das Ende beherrscht, nämlich mit dem österreichischen Regisseur Christopher Schier. Christopher Schier ist bekannt für packende Tatorte und aktuell eben für die neue Serie Drunter und Drüber, Chaos auf dem Friedhof. Da ist viel schwarzer Humor, es geht um Lebens- und Liebesthemen und Machtkämpfe zwischen Engelsstatuen und Grabblumen, aber dazu später mehr. Christopher, schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Bevor ich dich, wir haben jetzt gerade gesagt, wir duzen uns hier, bevor ich dich dann näher vorstelle, die Einstiegsfrage, die immer die gleiche ist, nämlich, wann hast du zuletzt an deinen eigenen Tod gedacht?
Ich denke relativ oft an meinen eigenen Tod, muss ich sagen, weil ich vor 10 Jahren sehr krank war.
Und was hattest du, wenn ich es fragen darf?
Ich hatte Krebs und die Dankbarkeit am Leben zu sein, mich begleitet, mir auch immer wieder sehr bewusst auch ins Gedächtnis zurückrufe, wie wichtig es ist oder wie schön es ist, eine zweite Chance zu bekommen.
Spannend, wusste ich nicht. Das heißt, du wachst auch schon so mit dem Gefühl auf, schön, dass ich wach bin oder?
Das ist jetzt ein bisschen viel. Das Interessante ist ja, wenn man mal knapp, glaube ich, oder vielleicht auch für jeden anders knapp fast gestorben wäre, ist einfach generell begleitet eine Dankbarkeit. Und jeder wird wahrscheinlich danach auch damit anders umgehen. Deswegen steht man nicht jeden Morgen auf und sagt, hey, super. Also, aber ich glaube, dass einem die kleinen Dinge oftmals dadurch bewusster sind, bewusster gemacht werden. Und ich weiß nicht, ich versuche einfach dankbar damit umzugehen, da sein zu dürfen.
Ich möchte dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal kurz vorstellen. Christopher Schier, geboren 1971 in Österreich. Ich habe nicht rausgefunden, wo. Wo bist du geboren?
Ich bin nicht in Österreich geboren. Darum hast du es nicht rausgefunden. Ich bin in Amerika geboren, weil mein Vater beruflich dort war und bin dann als kleines Kind erst nach Österreich gekommen.
Im Internet steht in Österreich geboren, aber gut, dass wir das jetzt klären konnten. Ja. Du hast Psychologie und Publizistik studiert, du hast angefangen mit Filmen in der Werbung, mit Kurzfilmen und seit den 2000ern dann mit ganz vielen auch sehr erfolgreichen TV-Formaten, eben unter anderem die Cop-Stories, Tatort-Produktionen für den ORF und den Bayerischen Rundfunk, der Pass für Sky, sehr, sehr coole Serie, hat mir sehr gut gefallen. Und mit der Miniserie Die Ibiza-Affäre rund um HC Strache und diesen Skandal von 2019 um die FPÖ wurdest du dann auch international bekannter und hast sogar 2019 den Grimme-Preis bekommen. Und in diesem Frühjahr, jetzt eben im Mai, ist die Serie, 8 Teile hat sie, Drunter und Drüber, Chaos auf dem Friedhof, erschienen bei Amazon Prime. Und in den Hauptrollen Nicolas Ovtcharek und Julia Jentsch. Ja, ich habe es gesagt, die Serie spielt auf dem Friedhof. Gedreht wurde in Herrenals, hier in Wien. Das ist ein Friedhof, den ich sehr gut kenne, ein schöner Friedhof. Und im Mittelpunkt steht dieses ungleiche Paar, eben Niki Ovtcharek und Julia Jentsch, die gegen die drohende Schließung des Friedhofs kämpfen müssen. Und es ist, ja, würde ich sagen, aber du kannst es vielleicht besser beschreiben, ein sehr humorvoller, aber doch pietätvoller Einblick hinter die Kulissen des Bestattungsgewerbes und das Geschäft mit dem Tod.
Wunderschön zusammengefasst, kann man sagen.
Komödie auf dem Friedhof. Wie kam es dazu?
Naja, ich finde, es bietet sich sehr an, eine Komödie auf dem Friedhof zu drehen irgendwann, weil Abschiede und Tod oft mit Humor besser zu ertragen sind, glaube ich. Die Verabschiedung eines Menschen, das ist ja eh auch immer ein großes Thema. Den Schmerz, glaube ich, wird man ein Leben lang mit sich tragen. Ich habe mal irgendwo gelesen, das, was einem bleibt, ist die Liebe, die die anderen nicht sehen können. Oder so ähnlich. Wie kommt es zu so einer Serie? Ich bin gefragt worden, ob ich es machen möchte. Es gab eine deutsche Autorin, die Judith Westermann, hat ein Grundkonzept oder eine Geschichte gehabt, eben von so zwei Figuren, die sich dann unterschiedliche Interessen haben und das Leben schwer machen auf dem Friedhof. Und aus dem wurde dann die Serie, die hieß denn eben damals auch schon Drunter und Drüber. Da war dann naheliegend, sich auch zu überlegen, wie wäre denn das Drunter als eine zweite Ebene, die kommentieren kann. Das war am Anfang nicht so klar, das hat sich dann entwickelt. Ich habe mir dann, wir haben dann auch viel darüber gesprochen, wie kann man das machen. Nachdem wir von Film sprechen, sind wir ein sehr visuelles Medium. Und da ist es dann auch wichtig, eine filmische Übersetzung zu kriegen von einem Gefühl. Und für mich war es dann einfach eine Art Warteraum. Ich sage jetzt immer, keiner von uns weiß, wie es nach dem Tod sein wird. Ich glaube, dass jeder so seine eigene Vorstellung hat, weil es auch darum geht, einen gewissen Trost zu finden. Und ich finde, es ist nicht jemandem vorzugeben, generell, wie etwas zu sein hat. Aber das ist mein persönlicher Zugang. Was ich schön fand an der Idee, wenn du nicht weißt, dass du tot bist, so war ein bisschen so mein Zugang, wartest du mal. Und es war so eine kleine versteckte Kritik an der heutigen Zeit. Ich habe ihnen eine Endlos-Soap vorgesetzt. Das heißt, man hält die Menschen, lenkt sie ab von wahren Problemen auf dieser Welt oder in dem Fall, dass sie eigentlich tot sind, um es leichter zu verkraften, und spielt ihnen einfach erstmal alles in einfachen Dosen sozusagen, was da oben passiert. Man schaut zu und ihnen ist es gar nicht bewusst, dass das, was da oben passiert, real ist. Genau. Im Moment, wo es einem bewusst wird, ist es möglich, einen Schritt weiter zu gehen. Und das war so meine Metaebene der Idee, weil ich die auch sehr tröstlich fand generell, dass es egal, was man glaubt, das finde ich ja immer so, ich finde Glauben an sich wichtig, darf auch jeder sich aussuchen, was ihm glücklich macht. Aber ich glaube, es ist dann eben die Möglichkeit, in eine nächste Ebene zu kommen, wo auch immer die oder wie auch immer die sein mag.
Ja, das fand ich sehr, sehr spannend. Vielleicht um es nochmal den Zuhörerinnen zu erklären, die es noch nicht gesehen haben, eben nach dem Tod kommt man, wie du es gesagt hast, in einen Warteraum, der sieht aus wie ein unterirdischer Bunker, und schaut auf so einem sehr altmodischen Bildschirm eben dieses Vorgehen am Friedhof an. Und das fand ich wirklich spannend, dieser Moment, in dem mir bewusst wird, dass ich tot bin. Gehe ich weiter? Wohin? Oder ist das offen?
Was? Ich kann zwei Sachen dazu sagen. Aus filmischer Sicht habe ich alles, was drunter ist, ich habe natürlich jetzt vergessen, es könnte sein, dass es jemand noch nicht gesehen hat. Dass alles, was drunter ist, ist 4:3 gefilmt, weil es beengender ist. Und die auch auf einem alten Fernseher eben auch auf 4:3 schauen, weil es einfach zeitlos ist. Es steht ganz am Anfang eine Zahl da. Die wievielte Folge das ist eigentlich ab der christlichen Zeitrechnung hochgerechnet, weil es einfach da, habe ich mir gedacht, muss es, wenn es jetzt auf so einem Friedhof, dann macht das vielleicht irgendwie Sinn. Wo geht man hin? Ich hoffe, dass wir unsere geborgte Hülle entweder nochmal für eine andere Hülle füllen dürfen oder irgendwann, klingt jetzt vielleicht sehr pathetisch, aber in Liebe aufgehen.
Ach, das klingt gar nicht so pathetisch. Klingt nach Bibel.
Ja, also es ist immer so schwierig. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht religiös, ich glaube, das kommt aus vielen Gründen, glaube ich, her. Aber ich finde, das ist einfach einen tröstlichen Gedanken. Irgendwann, es muss einfach weitergehen in irgendeiner Form. Und ich glaube, dass wir uns, der hiesige Körper nimmt sich da manchmal schon sehr wichtig. Ich glaube, dass der Geist in dem Fall dann das ist, was uns weiterbringen könnte in einer, ich tue mir manchmal schwer, ich will nicht etwas vorgeben, was ich unbedingt glaube, was danach es sein wird. Ich weiß es ja nicht, ich kann nur sagen, es ist einfach ein Gefühl, das habe ich versucht dann in dem Fall auch in einer ungezwungenen Form weiterzugeben, weil wer bin ich, um zu sagen, dass es so ist.
Deckt sich vieles mit dem, was in der Bibel steht, eben auch dieses, ja, in Liebe aufgehen. Die Bibel heißt ja, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm oder ihr. Und also so ähnlich stelle ich es mir auch vor, ja. Nochmal zurück zu Wien und Humor und Friedhof. Ich habe manche Stimmen gehört, die gesagt haben, so eine Serie kann eigentlich nur in Wien spielen. Wien und der Tod, das ist ja ein Klischee oder vielleicht auch echt. Und der Niki Ovtcharek hat aber gesagt, nee, das könnte genauso gut in Dortmund spielen. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, das könnte überall spielen. Ich glaube, dass es ist schon bewusst hier angesiedelt, das, was wir, traue ich mich mal zu sagen, unser Humor ein wenig anders ist. Und die Möglichkeit, je trockener man so eine Geschichte erzählt und nicht versucht, ihn jetzt laut und lustig zu machen, den Humor, desto besser, glaube ich, ist es für so eine Geschichte auch. Wenn wir aber auf einem Friedhof gedreht und der umgibt dich eine ganz eigene Stimmung. Ein Friedhof hat, kann man sagen, was man will, eine ganz eigene Stimmung. Da muss man sehr respektvoll damit umgehen, auch dort zu sein. Und trotzdem, wie gesagt, ich habe es eingangs gesagt, man kann Humor ermöglicht einen Schmerz manchmal leichter zu ertragen. Dieses Bittersüße hat eigentlich in dieser Tragik generell, findet man einen Witz, so glaube ich, ich hoffe, das ist halbwegs verständlich. Mhm. Und daher könnte es auch überall anders spielen auf der Welt. Ich glaube nur, dass man sehr aufpassen muss, wie der Zugang ist. Ich hätte es nicht machen wollen, wäre es ein sehr lauter Humor gewesen. Gerade der Friedhof verlangt, finde ich, den Humor im Drama. Kann man noch ganz weit noch treiben in so einer Geschichte. Ich kann ja immer nur aus der Sicht des Österreichers sprechen. Ich bin froh, dass wir es hier gedreht hätten. Hätte es aber auch überall anders auf der Welt drehen können. Ich finde, in England gibt es sehr, sehr schöne Friedhöfe und da hätte es ganz, ganz genauso gut funktionieren können, weil auch die, die einen Zugang zum schwarzen Humor haben.
Ich glaube, ich war noch nie in England auf einem Friedhof. Unterscheiden die sich?
Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.
Wunderschöne Friedhöfe. Also es ist wirklich interessanterweise, klingt komisch, egal wo ich bin, schaue ich mir oft Friedhöfe an. Ich war jetzt gerade in Japan und war auch auf einem Friedhof.
Okay, und wie sind die dort?
Ich war das einer der schönsten Friedhöfe, auf dem ich jemals war, auf einem Berg, ein alter, den man nur am Rand fotografieren darf. Wenn man über eine Brücke geht, darf man keine Fotos mehr machen, weil die Seelen, die dort sind, sagt man, noch da sind, um das Gleichgewicht zu halten. Das ist ein ganz ein alter Friedhof, es ist unfassbar schön, mit so ganz alten, großen Zedern, dazwischen alte Steine, Moos bewachsen. Das ist und auch nicht so angelegt wie bei uns. Es ist viel, also ganz durcheinander eigentlich. Und okay, das macht, klingt hart, weniger weggesperrt. Mhm. Es ist wie ein Wald, wo schöne Steine liegen. Was kann man sich eigentlich schöner vorstellen? Friedhof, wie gesagt, es ist immer, es gibt ja auch jetzt Beerdigungen im Wald oder da, wo man dann gar nicht weiß, wo dann eben die Urne ja dann auch sich kompostiert. Ich finde es sehr gut, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt und ich finde auch, je konfessionsfreier es ist, desto besser ist, weil im Ende sind wir im Tod alle gleich. Es ist spannend, sich Friedhöfe in anderen Ländern anzuschauen. Mhm. Das einfach nur, man kriegt eine ganz spezielle Energie mit, das hat mich jetzt gerade sehr begeistert. In England habe ich mir eben auch schon einen angeschaut, auch einen ganz alten. Ich finde, das ist der Wahnsinn, also wie viele Jahre da vergehen und der Stein verwest und trotzdem ist da noch was.
Aber, also das greift die Serie ja auch auf, eben der Tod ist halt auch ein Business. Ein Friedhof muss erhalten werden, Gräber müssen gezahlt werden und wahrscheinlich fänden es auch viele schön, sich kreuz und quer zu legen, aber natürlich ist halt auch der Platz begrenzt, gerade in der Großstadt. Also wie sehr beschäftigt dich das eben, dass natürlich vielleicht auch so ein Friedhof immer auch was aussagt über den Umgang mit dem Tod oder auch das, was uns der Tod wert ist?
Naja, es ist einfach die Vergänglichkeit. Ich finde, der Gedanke irgendwie, dass man dann irgendwo da mal so liegt, ist eigentlich so sehr eigenartig. Also jetzt unabhängig von der Serie jetzt mal ganz weggesprochen, überzubleiben. Meine Mutter, als sie gestorben ist, die ist verbrannt worden. Also die steht in einer Urne im Garten meines Vaters. Finde ich auch. Also da kann man jeden Tag hingehen und muss nicht immer nur, das ist in Österreich möglich, von Gemeinde zu Gemeinde ja verschieden, dass man die Urne, wenn sie nicht einsichtig ist von der Straße her, zu Hause behalten darf.
Aber habt ihr geklärt, was dann mit der Urne passiert, wenn dein Vater mal nicht mehr ist? Weil das habe ich auch schon manchmal gehört, dass dann keiner die Urne haben möchte und dann steht man.
Ich glaube, mein Vater wird in einer Urne dann daneben gestellt.
Stehen. Okay, das heißt, ihr müsst auf jeden Fall Haus und Garten erhalten.
Wird wahrscheinlich passieren, aber es ist eine sehr gute Frage, über die ich noch nie nachgedacht habe.
Ja. Gut, dass
vielen
wir
Dank. Ja, gute Frage.
Du sagst, es ist die Vorstellung komisch, dass man da so liegt, aber hast du schon selbst eben dir überlegt, wie du beerdigt werden möchtest?
Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, den man auch weitergeben muss an die, die länger leben als man selbst in seinem Umfeld. Gefühlt, glaube ich, möchte ich auch verbrannt werden, weil irgendwie hat sich das, würde sich besser anfühlen. Mein Bruder ist letztes Jahr gestorben und ist während den Dreharbeiten, interessanterweise, der ist auch verbrannt worden. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich zu überlegen, was mit einem geschieht nach dem Tod. Und das darf man auch nicht verschweigen. Ich glaube, man muss das ganz offen ansprechen, weil für die, die zurückbleiben, ist das eigentlich nicht möglich zu entscheiden in der Geschwindigkeit und in dem Schmerz. Darum finde ich, sollten alles, was den Tod betrifft, auch davor angesprochen werden. Ohne, finde ich überhaupt generell wichtig, das ist aber liegt so ein bisschen an unserer Erziehung oder auch so wie ich noch aufgewachsen bin, man spricht oft über so Themen nicht. Ich finde, wenn man spricht über das Leben, muss man ganz dringend auch über den Tod sprechen. Tod ist ja, Tod selbst ist nicht das Ende.
Glaube ich auch. Aber ich finde das ganz wichtig, was du gerade sagst. Das ist auch irgendwie mein Anliegen, ist auch unser Anliegen, auch mit dem Podcast eben den Tod wieder mehr in die Gesellschaft reinzubringen, selbstverständlicher zu machen. Und ich erlebe das eben auch so oft, dass Hinterbliebene ganz hilflos sind, weil sie nicht wissen, was die oder derjenige sich gewünscht hätte. Und ich habe schon überlegt, ob ich nicht mal so ein Seminar anbiete, so eben, wie stelle ich mir meine Beerdigung vor, was ist vorzubereiten. Und am schönsten ist es immer, wenn Menschen selbst was hinterlassen. Ich habe letzte Woche eine fast 100-Jährige beerdigt, die hat sich vorher die Lieder ausgesucht, die Texte, die gesprochen werden, hat sie zum Teil selbst geschrieben. Das war richtig, richtig schön.
Das halte ich für eine brillante Idee, das zu machen, tatsächlich, weil die Scheu der Menschen, darüber zu sprechen, vor allen Dingen, wenn du, ich meine, allein der Gedanke, wenn du alleine bist, ganz schrecklich und man stirbt, ist doch tröstlich, auch darüber nachzudenken, was sein wird und auch darüber sprechen zu können.
In der Serie ist es ja dann auch oft so, dass die Bestattungen nach Schema F ablaufen. Da gibt es die immer gleiche Rede, in der nur der Name ausgetauscht wird. Es gibt ein fixes Repertoire an Liedern, die gespielt werden können, was in Wirklichkeit tatsächlich auch so ist. Steckt da ein bisschen auch Erfahrung dahinter oder ist es nur fiktional oder also war dir das ein Anliegen, auch darauf hinzuweisen?
Die Autorin damals hat das schon recherchiert, auch mit den Liedern. Dann ist das mit eingeflossen. Das mit der Rede auch ist dann einfach überspitzt. In dem Fall kann man, finde ich, auch so richtig, weil der Tote ist, weiß ja dann nicht, dass man dieselbe verwendet.
Aber eventuell waren die Hinterbliebenen schon auf einer anderen Beerdigung.
Möglich, dann wird es unangenehm. Aber das ist eigentlich dann der Witz dabei, finde ich. Das finde ich die große Möglichkeit des Humors.
Aber das Schlimme ist, dass es ja zum Teil wirklich so ist. Und also wir jetzt zumindest auch von der evangelischen Kirche versuchen sehr dagegen anzuarbeiten, eben die Beerdigung so individuell wie möglich zu machen. Und also wir haben jetzt wieder Hinterbliebene erzählt, dass für sie eine Beerdigung so schrecklich war. Da hat dann der Trauerredner die ganze Zeit von der Moni geredet. Es war aber die Monika. Kein Mensch hatte die jemals Moni genannt und alle haben sich nur daran gestört. Das war das Einzige, was in Erinnerung geblieben ist. Deswegen finde ich, dass auch so eine Trauerrede wirklich gut vorbereitet gehört. Wie siehst du das als Regisseur?
Nicht nur als Regisseur. Ich bin mal gefragt, wann eine Trauerrede zu halten. Mhm. Ich habe das mal gemacht für meinen Schwiegervater. War eine sehr große Verantwortung, eine Rede zu halten, weil man dann ja auch, wie wird man einem Leben gerecht in einer Rede? Ich gehe mal davon aus, man muss alles mal ausprobieren, wenn man dann gefragt wird. Aber es ist eine
das heißt,
sehr
du hast es gemacht.
Ich habe es gemacht, eine sehr große Verantwortung. Davor war ein Pfarrer, das war zwar richtig technisch, würde ich mal sagen, die Rede, aber hat einen null berührt, weil er den Verstorbenen ja nicht gekannt hat. Und das ist dann eher, finde ich, kann man dann auch lassen. Das wird dann eher langweilig beim Zuhören, weil es sich einfach wiederholt und einfach so wie Phrasen und Floskeln sind. Das ist nicht der Trost. Ich finde, die Geschichte, eine Geschichte oder Geschichten über den Verstorbenen ist dann oft das, was einen eigentlich, was man sich da nochmal in Erinnerung ruft. Ich finde generell, wenn ich noch eins sagen darf, ist immer die Frage, wofür will man am Ende, hinter seiner letzten Stunde,
in Erinnerung bleiben?
Das ist eine sehr große Frage auch.
Also ich kann nur da wieder auch aus der Praxis berichten, wie wir es machen. Also wir versuchen, wir treffen immer Hinterbliebene, am besten so viele wie möglich, die eben dann ihre Geschichten erzählen. Weil ich finde es ganz, ganz toll, wenn du das gemacht hast, für den Schwiegervater zu reden. Das ist nur oft so, dass die Angehörigen sagen, es können sie nicht. In dem Moment können sie es einfach nicht.
Ich muss auch ehrlich sein, ich habe angefangen zu weinen. Ja. Relativ schnell, weil es doch sehr nah ist.
Klar.
Und die Erinnerung an einen Menschen und auch die Energie in so einem Raum ja dann, erdrücken ist nicht das richtige Wort. Sie erwischt einen wie eine Welle. Und wenn man dann emotional auch noch verbunden ist, also ich habe geweint, wie ich da gestanden bin, und steht man halt dann da so 2 Minuten und weint.
Was ich aber auch okay finde, wirklich.
Ich hätte sie nicht ändern können, also es hat mich ja nicht, aber…
Aber gut, das mal zu sagen, weil eben viele sagen, sie können es nicht, weil sie müssten ja dann weinen. Und ich finde immer noch eben auch eine Rede eines Hinterbliebenen schöner oder zusätzlich zumindest zu den Worten eines Pfarrer, als Pfarrerin oder Trauerrednerin. Das finde ich schön und würde da gern Mut machen, dass das mehr Menschen sich trauen.
Geht nicht um lang, glaube ich, in dem Fall. Nein. Sondern, wie gesagt, es reicht manchmal, glaube ich, auch, sich nur hinzustellen. Aber wie gesagt, es ist nicht, dass ich hätte es nicht freiwillig gemeldet, aber das weiß, habe ich jetzt nur als einen Erfahrungswert. Ich denke mir, um deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass es ganz, ganz hervorragende Trauerredner gibt, die das machen können. Interessant ist, dass es ja wirklich tatsächlich Schauspieler gibt, die das ja auch als Beruf dann machen, Trauerreden zu halten. Es gab auch in Deutschland mal eine Serie mit der Anke Engelke, die das gemacht hat. Fand ich auch eine sehr schöne Idee. Es ist unabhängig von allem, egal ob man Pfarrer ist, Familienmitglied, ein Fremder, der sich damit beschäftigt. Die Beschäftigung mit dem Toten davor ist wichtig, um den richtigen Ton zu treffen.
Ja, ich habe in einem Interview gelesen, dass Julia Jentsch erzählt hat, du hättest erzählt von einer Beerdigung, an der dann nach der Bestattung ein Tisch am Grab aufgebaut wurde und alle gegessen haben. Und das fand sie so eine wahnsinnig gute Idee. Wie war das und wäre das auch was für deine Beerdigung?
Essen und Trinken, immer gut. Die treffen sich dann auch. Interessanterweise habe ich das nochmal erlebt am Hernalser Friedhof. Die treffen sich einmal im Jahr zum Todestag und essen und trinken dort.
Schön. Ja.
Das finde ich, dieses nochmal mitnehmen, also auch ganz ein ungezwungener Umgang mit dem Tod und den Schmerz anders nochmals zu verarbeiten. Ich finde ja immer, der Gedanke, jemanden dann wegzulegen und dann geht man nicht mehr hin, ganz eigenartig. Das fand ich irgendwie einfach sehr tröstlich auch so.
Ich finde das auch so tröstlich, aber ich habe auch da wieder das Gefühl, dass viele denken, ich darf gar kein Grab haben, weil um Himmels Willen, ich mache dann meinen Hinterbliebenen Mühe, die müssen sich dann kümmern oder müssen mich besuchen oder so.
Kosten vor allen Dingen.
Kosten auch, ja, natürlich.
Wobei, sind schon Kosten, diese, also man muss ja dann die Grab verlängern und dann gibt es dann überall dann die Aufkleber, dann die Gräber, die dann aufgelassen werden, weil es keine Hinterbliebene mehr gibt, aber ist auch okay.
Ich habe heute Nachmittag noch eine Beerdigung, ganz interessant, das wird auch eher was Größeres und zum allerersten Mal in meinem Leben wird es danach eine Agape geben am offenen Grab. Gibt es dann Brot und Wein und bin ich auch schon sehr gespannt, also ich dann bei der nächsten Folge erzählen, wie das war, aber ich finde es auch eine richtig gute Idee und wundere mich, dass das in all den Jahren, in denen ich jetzt schon beerdige, noch nie passiert ist.
Ja, das finde ich auch eine schöne Idee. Ich glaube auch, dass ich muss nochmal zu deiner Idee von zuvor zurückkommen, dass man mit Menschen darüber redet, sich zu beschäftigen oder zu ermutigen, dass man sich mit seinem eigenen Ende, oder gar nicht mit dem Ende, sondern mit seiner Beerdigung, das Ende möchte ich mir gar nicht ausmalen, beschäftigt und sich darüber unterhält, finde ich eine, und dann gibt es all diese Möglichkeiten.
Und ich glaube, dass das so tröstlich ist, dass man dann da steht und sagt, hey, genau so hat sie es sich gewünscht. Und jetzt werden tote Hosen gespielt und das wollte sie immer. Und es wird eben nicht dann, ich weiß nicht, eher von Bach gespielt, also was auch ein wunderschönes, aber vielleicht, wenn es dann nicht passt, dann ist es irgendwie eher traurig oder so, nicht stimmig.
Ja, ich hatte von einem Freund hat mir erzählt, also ein Bekannter von uns, der hat sich, sagen wir mal, er ist gestorben und der hat eine Playlist hinterlassen. Die er dann wollte, die dann gespielt wird. Und irgendwann kam es zu einem Musikstück mit einem 6 Minuten langen Gitarren-Solo und alle sind so gesessen, während da gefiedelt wurde von einer Platte runter. Und dann hat auch was, finde ich. Also das wollte er, dass dann alle auch wirklich dann da sitzen bleiben und sich die Musik anhören.
Man wünscht sich Highway to Hell, aber ich versuche noch ihn abzubringen.
Ja, könnte nochmal überlegen, aber wenn es ihm wirklich ein großes Anliegen ist.
Nochmal kurz zum Drehen auf dem Friedhof. Du hast jetzt schon gesagt, ihr habt eben nochmal gesehen, dass Menschen da gegessen haben. Wie war das ganz praktisch? Musstet ihr dann immer wieder aufhören zu drehen, weil dann wieder ein Trauerzug vorbeikam oder hat das gestört? Wie kann man sich das so vorstellen?
Sehr vorsichtig. Also erstens mal muss man sagen, danke, dass man überhaupt drehen darf auf einem Friedhof. Wir waren dort, ich glaube, 25 Tage. Das ist schon eine lange Zeit. Es war unfassbar heiß auch. Man muss sich mehrere Sachen überlegen. Wir haben am Friedhof, ich habe dort Gräber ausgehoben, neben anderen Gräbern. Ich habe ein Grab geflutet sogar, ein reales. Wurde dann gebaut, 2 Gräber. Die haben uns dort arbeiten lassen. Der Respekt, wenn man das schon darf, muss man, also das muss man generell, finde ich, respektvoll mit Leben und mit anderen Menschen und deren Wünschen umgehen. Aber worauf wir natürlich achten mussten, ist, sobald eine Beerdigung war, dann gibt es einen Ablauf, man weiß ja, wann dann Beerdigungen sind, haben wir aufgehört zu drehen und gewartet oder eben auf einem anderen Teil des Friedhofs gedreht. Oder wenn dann Tote eingestellt werden in so einem Kühlraum, schaut man natürlich, dass man dann Betrieb, dass wir so unsichtbar wie möglich waren, was bei einer Gruppe von 40 Menschen relativ schwierig ist auf einem Friedhof. Aber es ist alles möglich und so ein Friedhof ist ja auch sehr groß und man weiß dann, wo jemand beerdigt wird, dann weiß man, wo man dann einfach woanders dreht. Aber an sich durften wir Gräber ausheben. Das, was du einfach sehr darauf achtest, und das ist natürlich auch Respekt gegenüber, dass du nicht auf, also es ist ja sehr eng so ein Friedhof und wenn du dann so drehst, dass du nicht ankommen wirst, du aber nicht mit dem Fuß auf den Rand deines Grabsteins steigst. Ich finde, da muss man einfach solche Dinge, sind zwar so Kleinigkeiten, aber ich finde, das ist schon wichtig, weil die Angehörigen werden das wohl auch nicht wollen.
Und ich meine, ihr werdet dann auch die echten Bestatterinnen und Bestatter kennengelernt haben, aber das finde ich schon auch faszinierend, dass für mich sind da hinter den Kulissen geht es vielleicht manchmal grober zu, aber in dem Moment, wenn eine Beerdigung ist, sind sie so pietätvoll. Also ich habe da habe ich echt nur gute Erfahrungen.
Absolut, ist ein interessanter, wie sage ich es, sehr geschult und der Wechsel vom Normalmenschen hin zum Sargträger ist fulminant und krass und findet in einer Geschwindigkeit statt, die man davor gar nicht für möglich hat.
Ja, vielleicht für die, die das nicht so kennen, aber eben davor wird dann immer gechickt und gelacht. Und
ich wollte gerade sagen, sie stehen zumeist lachend oder gelangweilt, rauchend in einer Ecke herum, während auf der anderen Seite getraut wird. Passt so gar nicht zusammen. Ja. Dann geht's los und die stehen ganz gerade und arbeiten, als wäre nie irgendwas gewesen.
Aber das ist schon, sie ziehen sich ja dann auch an. Die haben dann meistens sehr schöne, ich weiß gar nicht, wie das bei denen heißt. Also ich habe ja meinen Talar an, aber die haben eben auch so Uniformen an, einen Hut und so. Und in dem Moment, in dem sie sich anziehen, sind sie wirklich dann in ihrer Rolle und ganz anders. Aber immer, ich erlebe es immer als extrem pietätvoll.
Ja, ich habe es bei der Serie, habe ich ihnen ein Minimaldenkmal gesetzt, dass ich sie auch eben diese Roben anziehen habe lassen und tanzen lassen, ja, am Ende auf dem Friedhof rauchend, weil ich wollte einfach, da habe ich mir gedacht, das ist irgendwie ganz hübsch, so als Bild. Man muss schon schauen, dass man am Friedhof auch so ein bisschen, klingt komisch, auch ein bisschen Lebensfreude mit reinbringt.
Ja, genau. Und das passiert ja in der Serie dann durch diesen Tag des offenen Grabs, oder wie hieß es? Ja. Genau, da wird dann gegrillt auf dem Kindersarg und eine Hüpfburg gibt es. Und eigentlich auch eine gute Idee, oder?
Ja, das war inhaltlich war ja da im Buch ja die Idee vorgegeben, der Tag des offenen Grabes, inhaltlich so, dass sie die Menschen wieder zum Friedhof zu kriegen und auch diese Angst vor dem Tod so ein bisschen zu verlieren und auch vielleicht das ein oder andere Grabstelle auch zu verkaufen. Aber das muss man natürlich ein wenig überspitzen, aber ich fand das auch ganz hübsch, dass es da so eine Hüpfburg gibt und dass man dann so ist. An sich ist es ja ein netter Gedanke, mit die Toten nicht wegzusperren, sondern Teil sein oder sie nicht zu vergessen dann in dem Fall auch.
Jetzt haben wir da eh schon öfters drum herum geredet, aber was meinst du, warum ist das so, dass wir den Tod so wegsperren? Also ich habe gerade erst eine Predigt gehalten über Brahms, Johannes Brahms, der war bei uns in der Gemeinde Gemeindemitglied und habe da auch Bilder von seiner Beerdigung, die ganz pompös war und die ging durch die ganze Stadt, der ganze Zug eben vom Karlsplatz zum Zentralfriedhof und tausende haben sich angeschlossen. Und es war einfach so wichtig, auch eben den Tod zu zeigen, diese schöne Leiche, sagt man ja, schöne Leiche in Wien, eben diese Inszenierung von Tod und Tod sichtbar machen. Warum ist das heute so anders?
Das kann ich nicht beantworten, aber das sind zwei Punkte, die sind ganz wichtig. Es ist, glaube ich, bei uns ein kulturelles Thema so ein bisschen dazugekommen, warum leben wir nicht alle Generationen noch zusammen? Warum werden die Alten in Altersheime gegeben? Also das ist eine Entwicklung, die einfach passiert ist. Andere Kulturen haben das ja nicht. Und das Thema zur schönen Leiche hat man in Österreich ja wirklich so gemacht, dass man teuer die Balkone vermietet hat, dass man zuschauen kann, wenn
der Zug vorbeikommt.
Ne? Ja, wenn der Zug vorbeigeht. Es gibt einfach, daher kommt auch eine Antwort auf eine Frage von zuvor, aber in der Zugang der Österreicher oder des Wieners damals war einfach zum Tod natürlich schon ein bisschen ein anderer, weil man den sehr zelebriert hat. Dann gab es eben auch die schöne Leiche. Warum sich das verändert hat, vielleicht ist es die Angst davor, den Tod in seiner Nähe zu haben, das Unausweichliche wegzuschieben. Aber wir könnten die Frage auch voranfangen, warum haben wir verlernt, aber vielleicht ist es oft auch gar nicht anderen möglich, aber dieses Generationen auseinander zu dividieren.
Hat es auch was mit der Leistungsgesellschaft zu tun, wer nicht mehr performt?
Stimmt, könnte man natürlich auch wiederum helfen, gerade wenn es eigentlich nur noch funktioniert, dass beide Partner arbeiten, dass dann die ältere Generation wiederum auch da wäre, die Jüngeren wieder aufzuziehen. Aber das weiß ich jetzt nicht, da bin ich nicht belesen oder weiß ich auch inhaltlich jetzt nicht genug, aber von der Antwort her, warum wir das machen, kann, ist es ja auch nur ein Gefühl, es ist halt manchmal ganz, es ist dann so weg, abgeschlossen, dann weiß ich, wo der dann liegt und machen wir weiter.
Ich wollte jetzt am letzten Karfreitag eigentlich mit einem Sarg durch die Innenstadt gehen, auch mit einigen Kolleginnen, eben auch um nochmal wieder den Tod ins Leben zu holen. Da gab es einige Kritik, unter anderem, dass es hieß, man darf zum Beispiel Kinder nicht einfach so konfrontieren, wenn die da jetzt auf der Kärntner Straße, das ist hier die Haupteinkaufsstraße, mit ihren Eltern flanieren und plötzlich einen Sarg sehen, dann ist das vielleicht für die ganz schlimm. Hm. Du hast mal Kinderbücher geschrieben, habe ich gelesen.
Ich habe eins geschrieben, habe aber auch Kinder.
Also du hast Kinder, wie alt sind die?
Nein, ich habe zwei Mitgebrachte, die sind schon 35 und 33 und mein Sohn ist 24. Also sind jetzt auch noch immer Kinder. Okay. Generell finde ich so lustig, wo man sich so Gedanken macht, wovor man sich schützen muss. Ich möchte nicht wissen, was für Inhalte die auf ihren Handys anschauen.
Aber wie würdest du jetzt ein Kind, sagen wir mal Kind vor Handyalter, wann auch immer das ist, vor 10, 8, wie würdest du einem Kind den Tod erklären?
Das ist für mich eine relativ schwierige Frage, weil ich musste es meinem Sohn erklären, dem Jüngsten, wie ich krank war. Da war er 12. Tod kann man nicht erklären einem Kind. Also, weil ich finde, es ist nicht in zwei unterschiedliche Dinge natürlich, aber die Sterblichkeit der eigenen Eltern ist einem Kind eigentlich nicht zumutbar. Wenn es dann doch so ist, dann muss man sehr offen damit umgehen. Das habe ich gemacht. Also, ich habe gesagt, ich werde so lange kämpfen, weil ich immer alles dafür tun, zu kämpfen. Aber es kann passieren. Ich bin sehr offen damit umgegangen. Und den Tod näher bringen passiert ja dann sehr oft, wenn Kinder klein sind, dann schon über Großeltern oder also
Tiere
offen. Da gibt es auch, glaube ich, keine allgemeine Gültigkeit. Meine Eltern sind anders damit umgegangen, mir gegenüber. Ich habe es versucht, offen, soweit es mir möglich war, zu machen. Allerdings glaube ich, gibt es keine Allgemeingültigkeit, weil jedes Kind sehr unterschiedlich damit umgeht und die Verabschiedung nicht jedem Kind in jedem Alter emotional zumutbar. Ich weiß es damals bei meinem Sohn, wie meine Mutter gestorben ist, habe ich es ihm gesagt, habe ihn aber nicht sie nochmal sehen lassen. Das hat er mir Jahre später vorgeworfen. Ich habe es deshalb gemacht, ob das Richtige, weiß es bis heute nicht. Ich wollte, dass er sie so in Erinnerung behält, wie er sie eben davor gekannt hat. Allerdings jetzt über die Jahre weiß ich nicht, ob es richtig war, noch immer nicht, weil es liegt nicht an mir, so eine Entscheidung eigentlich zu treffen.
Wie alt war er da?
6.
Hast du sie nochmal gesehen?
Ja, ich habe sie noch gesehen. Ich habe in Deutschland gedreht und bin angerufen worden und habe gesagt, dass meine Mutter im Sterben liegt. Und ich habe schon vorher gewusst, die haben mich vorher Gott sei Dank von ihr verabschiedet. Ich habe ja Gott sei Dank, bevor ich gefahren bin, gesagt, dass ich sie liebe. Und das habe ich vorher, kann mich nicht erinnern, dass ich es je gemacht hätte oder bewusst gemacht habe. Man vergisst das oft, Menschen zu sagen. Mir hat davor interessanterweise ein Freund von mir gesagt, dass er kann nur jedem raten, und das gebe ich gerne genauso weiter, dass man den Menschen, mit denen man lebt oder so, dass man ihnen sagt, dass man sie liebt, weil wenn es zu spät ist, wirft man sich das ein Leben lang vor. Ich habe das, bin da gesessen bei meiner Mutter damals, sie ist sehr schlecht gegangen, sie ist im Krankenhaus gewesen und ich war bei ihr und habe ihr das gesagt. Und das hat sich so komisch an, weil ich habe das jahrelang irgendwie nicht gesagt und es ist dann, also das hat sich aber ergeben. Ich habe sie kaum mehr verstanden, aber es war trotzdem ein interessantes, ein sehr intensives Gespräch. Und dann bin ich weggefahren und dann hat er mir gesagt, 3 Tage später, es wird abgeschaltet, ich bin dann zurückgeflogen und war leider knapp zu spät, aber ich habe sie ist dann noch gelegen. Und ich weiß noch, ich war noch immer der Erste, dann ist meine Schwester gekommen, mein Bruder, mein Vater. Und mein Vater ist dann da gestanden und hat gesagt, hat uns angeschaut und hat irgendwie so Tränen in den Augen und gesagt, heute ist unser Hochzeitstag.
Wirklich?
Das war die Verabschiedung meiner Mutter. Und irgendwie hat es sich auch angefühlt, als hätte sie dann den Raum verlassen, muss ich sagen.
Das sagen ganz viele. Dass man merkt, und du hast ja auch vorher schon gesagt, eben diese Trennung zwischen Körper und Seele, dass man merkt, da fehlt was. Die ist nicht mehr da.
Schauen anders aus, interessanterweise,
ja, dann genau, in dem auch Moment. Also. Ja. Darf ich nochmal auf deine Erkrankung zurückkommen? Also wenn du da auch gesagt hast, du musstest eigentlich dann schon mit deinem Sohn darüber reden, dass es nicht gut ausgehen könnte. Was hat das mit dir gemacht, dem Tod dann so ins Auge zu schauen?
Ich habe mit ins Auge geschaut, ich habe mich geweigert. Aber das ist einfach, sind zwei unterschiedliche Dinge, die also ich habe schon eine Menge Leute gehen sehen. Ich glaube, dass wir alle einfach eine Zeit haben und ich habe sehr gekämpft dafür, dass es aber, ich sage immer, es hat jemand auf mich aufgepasst und mir eine zweite Chance gegeben. Und wenn dein Kind da so steht, ich konnte ihm nicht sagen, hey, wird nichts passieren. Ich habe ihm gesagt, du, alles, was, ich habe auch meinen Arzt gebeten, mit ihm zu reden, ein unfassbar toller Arzt. Ich kann es immer nur wieder sagen, also generell Krankenschwestern sind sowieso Heilige und es gibt so tolle Ärzte, so menschlich sind. Der hat eben auch mit meinem Sohn, der hat eben die Krankheit versucht zu erklären. Ich habe mir gedacht, ich muss einfach, also war gar nicht lang das Gespräch, sondern eben zu meinem Sohn gesagt, ich will alles dafür tun, was in meiner Macht steht, dass ich nicht sterbe. Mehr kann man, glaube ich, dann auch nicht machen. Ich glaube, das ist auch das Einzige, aber man kann nicht sagen, es wird nie was passieren, weil er hat gesagt, aber ich will nicht, dass du stirbst. Wenn ich dein Kind fragt, ist das natürlich etwas, was einen extrem mitnimmt. Also nimmt mich heute noch sehr mit. Ja, ich, wie gesagt, es hat jemand auf mich aufgepasst, sehr gut.
Und gab es dann umgekehrt auch diesen Moment, in dem dir jemand gesagt hat, es ist gut, es ist überstanden?
Das gibt es leider nicht. Okay. Man sagt, es gibt nur eine rein versicherungstechnische, gibt es eine Schwelle, wenn das nicht nochmal kommt. Ich kann mich erinnern, ich hatte ja Leukämie und dann muss man dann, gibt es die Möglichkeit, du machst ja dann oft eine Transplantation. Ich habe in dem Fall keine gemacht und es hat mehrere Gründe, weil ich hatte einen Marker in meinem Blut und dann kann man das früher erkennen und das lang mit meinem Arzt besprochen und bin dafür erst am Anfang jeden zweiten Tag, dann jede Woche immer zur Blutabnahme gekommen, um zu schauen, wie es geht. Und habe das gemacht, fast ein Jahr, jede Woche oder alle zwei Wochen dann. Es wird dann, der Abstand wird dann immer größer. Also ich kann es nicht mehr, es war am Anfang jetzt ein paar Tage, dann sind es Wochen, dann sind es zwei Wochen und dann ist es einmal im Monat. Also ich weiß, was Todesangst ist, das habe ich gelernt. Dann geht man dorthin und schaut, sieht man irgendwie komischerweise wie so eine Zahl. Es ist ähnlich wie so ein EKG, wo man so sieht, das Leben hört man so im Ton. Das finde ich auch ganz eigenartig. Und dann sieht man das so und dann kann mich erinnern, danach werden die Abstände größer, dann geht man alle zwei, drei Monate. Und ich bin nach, ich weiß nicht, es war genau vier Jahre nach dem, also ich weiß noch den Tag meiner Diagnose natürlich, bin ich auch auf dem Set gestanden.
Wurdest du angerufen oder?
Nein, ich hatte, also man hat das einfach so entdeckt, ich hatte einen blauen Fleck und ich hatte nie blaue Flecken. Meine Frau hat, die war weg mit meinem Sohn, die war sehr klein und hatte eine Panikattacke in der Nacht und hat geträumt, dass ich sterben werde und hat mich gebeten, dass ich zum Arzt gehe, wenn mein Blut anschauen muss. Also ich hatte ein paar ganz kleine Symptome, aber die hat das halt irgendwie so gespürt und dann bin ich am Set angerufen worden von einem Arzt, den ich nicht kannte, der mir das sehr kompliziert erklärt hat und dann bin ich vom Set ins Krankenhaus gefahren und war sehr... Okay, eine sehr intensive Zeit.
Da steht dann erstmal die Welt still, oder?
Naja, ich weiß jetzt, was es heißt, wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Es ist wirklich tatsächlich, das ist gar nicht erklärbar, aber es ist, muss man jetzt nicht unbedingt erleben, muss ich sagen.
Man ist dann auch nicht mehr so aufnahmefähig, oder? Also
es trennt sich zeitweise, würde ich sagen, mal Geist und Körper, also weil es nicht erfassbar ist. Also ich habe es überhaupt nicht verstanden.
Mhm. Ja. Uns wurde gesagt, dass unsere Tochter schwer krank ist, als ich noch mit ihr schwanger war. Sie hat auch nur ein halbes Herz, aber ich weiß noch diesen Moment eben dieser Diagnose, das war so schrecklich und ich eben, wie du sagst, also ich habe nicht verstanden, was die sagen. Da haben gesagt, es kann nichts mit mir zu tun haben.
Ich auch nicht. Ich bin dann ins Krankenhaus. Es war ja niemand da. Also meine Frau war nicht da. Die war mit meinem Sohn, also im Urlaub, weil ich habe gedreht und bin dann da ins Krankenhaus, kann mich noch erinnern und dann kommst du da hin und dieser lange Gang und dann redet mit jemand mit dir und dann sagst du, aber ich muss ja wieder arbeiten. Und dann sagen die, na, wenn du rausgehst, kannst du machen, aber du wirst sterben. Und die haben mir nachher auch erklärt, sie müssen das so direkt sagen. Also vor allen Dingen auch bei Leukämie, also kommt immer darauf an, es gibt ja ganz unterschiedliche, wie du es erlebst. Wenn man es nicht begreift, muss man es erst einmal mit dem Hammer erzählt bekommen und dann bist du in diesem Zimmer. Und da, ich war da in Wien und dann schaut man so nach unten auf den Gürtel da oben in diesem 18. Stock und dann sieht man so im Gegenlicht, da sieht man so die Fingerabdrücke auf der Scheibe und dann habe ich mir gedacht, das ist, wie viele Menschen müssen da schon gestanden sein, wenn man da so rausschaut und so die Nase so gegen die Scheibe oder die Stirn da so und die Finger so hat, wie viele Menschen da eigentlich schon runtergeschaut haben müssen. Und da muss ich sagen, das ist ja eigene Station dort. Und da sitzt man dann zusammen und es ist eine unfassbare Gemeinschaft. Wir sind da gesessen, haben gelacht, geredet, weil alle ein Ziel haben, gemeinsam, und das ist wirklich ganz einfach. Wir wollen leben. Und da waren ganz tolle Gespräche mit Wir sind alle gleich. Mhm. Das ist eben genau der Punkt. Und das ist das, was man immer mitnehmen muss. Wir alle, es ist keiner über den anderen in Wirklichkeit. Das ist eine ganz wichtige Lehre, glaube ich.
Aber da sind wir wieder bei diesem eben drüber reden, sichtbar machen oder nicht verdrängen, nicht totschweigen. Also eben bei uns mit unserer Tochter hat uns das auch sehr geholfen, dann andere betroffene Eltern vor allem kennenzulernen. Und auch
ja, Kinder. Dass man nicht alleine ist.
Genau, eben das, dass das anderen auch passiert und eben, dass wir sterben, das finde ich schon auch immer so faszinierend. Eben, das sage ich bei jeder Beerdigung, wir alle, die wir hier sitzen, werden auch mal da liegen. Und diese Person ist uns jetzt einen Schritt vorausgegangen durch eine andere Tür und wir werden dahin folgen. Und weil es, also ich glaube ja daran, dass wir uns dort dann wiedersehen. Insofern ist es für mich auch was Schönes. Aber
das Einzige, ich finde immer, es ist die einzige Schwierigkeit daran ist, finde ich, dass man selbst ja, aber ich will nicht, dass irgendjemand, den ich liebe, stirbt. Ja. Das ist so, das ist, finde ich, das ist die, man selbst geht ja im Moment, wo man so sterbenskrank ist, das vergisst man dann immer. Also man liegt ja da und dann, man kämpft. Auf die man vergisst oft, sind dann die Partner, die eigentlich ihr ganzes Leben um das drehen ja. Und alle fragen die aber eigentlich immer nur, ja, wie geht's ihnen denn? Oder wie geht's diesem, ja. dem Kranken oder der Kranken? Ja. Und den Menschen vergisst man ganz oft und die brauchen wahnsinnig viel Liebe und Kraft, finde ich. Mhm. Das kann man eigentlich all denen immer nur, ich mache es mal stellvertretend, allen danken dafür, die da sind. Und dann auch noch diese wahnsinnig tollen Krankenschwestern, unfassbar, was die leisten. Das ist so unglaublich. Also wenn man diese Zeit, die ich da drinnen so reflektiere, so die Engel, muss man sagen. Mhm.
Vielleicht eine nächste Serie im Krankenhaus?
Ah, da gibt es schon ganz gute Serien, finde ich, im Krankenhaus. Vielleicht eine Serie in einer Krebsstation. Mhm. Ich weiß es nicht, was auch immer nachher kommt. Man kann überall kann man den Humor finden. Das war jetzt ja eher ein Exkurs in, ich weiß nicht, wie spannend der für andere ist, aber der für mich eine sehr prägende Zeit ist. Und wir sind ja doch die Summe aller unserer Erfahrungen und die versucht man dann, in weiterer Folge, egal in einem Krankenhaus oder nicht, alles, was man erlebt und erfährt, lässt man natürlich dann auch in seine Geschichten oder in Figuren dann noch einmal aufleben und verarbeitet dadurch natürlich auch dann immer wieder ganz gute Sachen. Funktioniert natürlich mit Humor auch sehr gut.
Also ich möchte auch, dass bei meiner Beerdigung gelacht wird. Ich finde, ja, Humor und...
Ja, das ist also, das wäre eigentlich das Schöne, interessanterweise der Leichenschmaus. Da wird eigentlich eh immer gelacht danach, weil man dann sich dann eigentlich dann oft dann lernt, dann diese Anekdoten nochmal zu erzählen.
Stimmt. Der ist wirklich wichtig, ne?
Finde ich ganz, ganz wichtig. Mhm. Wenn man dann da diese, danach, das Schwierigste ist ja, also auch all das, was man so in der Recherche oder was man so selbst erlebt, ist ja die, das Problem ist ja, man hat was zu tun bis zum Moment der Beerdigung als Hinterbliebener. Wenn es dann endgültig ist, dann dieser Leichenschmaus, darum glaube ich, ist das so wichtig, es geht die Verabschiedung, wird noch einmal gelacht, aber dann bleibt man eigentlich alleine zurück. Und das, finde ich, ist etwas, was, das ist ein schrecklicher Gedanke, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da die Verarbeitung ja eigentlich erst, kann sie überhaupt, also beginnen, aber kann sie überhaupt abgeschlossen werden, das weiß ich nicht.
Und zu Recht sagt man ja auch, es braucht ein Trauerjahr, das dauert einfach. Ich glaube aber trotzdem, dass es mit einer guten Beerdigung, mit einem guten Beisammenseiten dann nochmal leichter wird, also wenn man um das umfällt oder wenn man das sich dann ärgert und denkt, das war total unwürdig, das war doch...
Davon ausgehend aber, dass man immer einen größeren Kreis an Bekannten hat, die da sein können.
Ja, aber da erzähle ich nochmal von der Dame, die ich letzte Woche beerdigt hat. Eben, die wäre im Oktober 100 geworden, die hatte gar keine leiblichen Verwandten mehr. Also sie war das einzige Kind und hatte selbst keine Kinder. Aber die hatte halt wieder uns als Gemeinde. Da breche ich eine Lanze für Kirche, weil die war immer da, jeden Sonntag und sie fehlt uns unendlich, weil sie immer in der ersten Reihe links saß. Und dieser Platz bleibt jetzt leer, da hängt auch ihre Pate jetzt. Und die Pate haben wir für sie gemacht. Und,
sehr schön.
Ganz schön. Und zwar, also über 60 Leute aus der Gemeinde da, um sie zu beerdigen. Wir haben laut gesungen, was übrigens auch ganz untypisch ist für Beerdigungen, also dass da Volksgesang gibt, dass Menschen singen, hier in Österreich zumindest ist nicht mehr so. Nee. Wir haben ihre Lieder gesungen, die sie sich gewünscht hat und haben sie wirklich ganz schön da begleitet, es war richtig schön. Also.
Das finde ich, dafür darf man gerne eine Lanze brechen. Ich finde, jeder braucht in irgendeiner Form eine Gemeinschaft, also ganz wichtig.
Aber vielleicht zu meinen letzten Fragen nochmal. Wenn du dir jetzt deinen Tod selbst inszenieren müsstest, wie wäre der dann und was wären deine letzten Worte?
Danke. Also im besten Fall danke. Ja. Ich glaube, das ist
Dankbarkeit.
Fasst, glaube ich, ganz gut zusammen.
Da schließt sich der Kreis wieder zum Anfang, zur Dankbarkeit.
Absolut.
Ich danke dir, lieber Christopher. Danke, dass du hier warst und danke für das schöne, gute, tiefe Gespräch. Und danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bis zum nächsten Mal mit Konstantin Sacher.
Danke.
Das war über das Ende Folge 42. Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wollen Sie uns einen Gast vorschlagen oder ist Ihnen ein besonderer Satz hängen geblieben, dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie Digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.